willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Keutzer, dem Team hinter marketgarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen und werde Teil der Gemüserevolution.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom marketgarden.de Podcast. Wie immer mit dabei Linus.
Hallo.
Und ich, Urs. Hallo. Und heute haben wir zwei total tolle Gäste, wo ich mich schon mega freue. Uli und Scott von der kleinen Farm aus Österreich. Und wir werden uns heute mit dem Thema so Entwicklung der Market Garden Szene. Wir werden ein bisschen Einblick kriegen, wie es in den USA war und vielleicht auch gerade ist, und dann Schnittblumen und natürlich, was uns alles noch auf dem Weg dahin einfällt. Herzlich willkommen euch beiden. Stellt euch doch bitte kurz vor, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen Gefühl für euch kriegen.
Ja, hallo und hallo Linus, hallo Urs, schön, dass wir dabei sein dürfen. Also ich bin die Uli von der kleinen Farm. Wir haben eben einen kleinen Marktgarten im südlichen Österreich, relativ nah an der Grenze zu Slowenien, den wir seit 2011 2011 gegründet haben, und wir bauen hier auf circa 1,5 Hektar Gemüse und auch Schnittblumen an, und haben also circa 100 alte Apfelbäume und bauen also sogar ein bisschen Getreide an, haben sogar Grünland und alles Mögliche, aber Marktgarten sind eben diese 1,5 Hektar, von denen wir hauptsächlich leben.
And my name is Scott Klein and I do exactly what Uli does because I'm her husband and we work on the same farm. I'll keep it interesting for you all with the English language. I'm a born American, living in southern Austria in farming. I'm in charge of many different things on our farm, specializing in how would you call it, Bodenbearbeitung, field preparation, weeding. We have some bees and sheep, and overall good energy on the farm.
Das kann ich nur bestätigen bei eurem Besuch. Auch wenn ich damals massive Rückenprobleme hatte, hat es mir sehr gut gefallen, und die guten Vibes haben mich auf jeden Fall, haben zu meiner Besserung beigetragen, sagen wir es mal good, so. That's good. ja, genau. Also ihr wart ursprünglich, habt ihr in den USA mit dem Gärtnern und Market Gardening angefangen? Vielleicht da mal einen kurzen Einblick, wie kam es dazu und was ging damals ab?
Ja, es war eigentlich alles Zufall, kompletter, purer Zufall, weil ich war eigentlich Juristin und habe mich mit ganz anderen Themen beschäftigt, und bin dann aber, oder wir haben damals gemeinsam in einer Outdoor-School gewohnt, wo das gerade gearbeitet hat, wo Kinder in der Natur, über die Natur unterrichtet werden. Und Teil dieser Schule war so ein kleiner Garten, der eigentlich irgendwie so ein bisschen nebenher mitgelaufen ist. Und ich habe dann als Ausgleich zu dies, ich habe damals meine Dissertation fertig geschrieben für mein Doktorat, und habe so als Ausgleich angefangen, in dem Garten ein bisschen zu arbeiten. Und wie es in Amerika so schön ist, die Amerikaner, da braucht man kein Zertifikat oder irgendeinen Abschluss, sondern die sagen einfach, ah, du kannst das ja, magst du nicht, wir zahlen dir dafür, dass du da jetzt arbeitest drinnen und ein bisschen gärtnerst. Und ich bin eben selber mit einem Garten aufgewachsen in Österreich, und das hat mir aber eigentlich irgendwie überhaupt nie, also es war irgendwie was Nettes, was ich halt gemacht habe, wie ein Kind war, aber, und habe eigentlich dann nie mehr dran gedacht. Und wir haben dann angefangen, in dem Garten einfach herumzugärtnern und herumzuprobieren, und irgendwann einmal bin ich draufgekommen, dass es mir eigentlich echt taugt, ja, dass ich das total gern mache. Und gleichzeitig habe ich angefangen, mich zu beschäftigen mit politischen Fragen eigentlich, der Ernährungssouveränität, und habe mich angefangen zu beschäftigen mit der Frage, wenn unser Saatgut gehört, und lauter so Themen und warum die Landwirtschaft industrialisiert ist und warum es in Amerika so viele mexikanische Einwanderer gibt, die wegen NAFTA von ihren Höfen vertrieben sind und so weiter und so fort. Und das sind lauter so Themen, wo ich gedacht habe, zuerst, ich werde mich theoretisch damit beschäftigen, aber relativ nah bei uns war eben die, gibt's eben die große, oder damals hat's, also in Santa Cruz gibt's eine große Universität, das ist die University of California, und die haben dort ein Farm and Garden Program, also die haben dort einen Marktgarten und unterrichten quasi in einem dualen System junge Marktgärtner, oder haben es damals gemacht, das leider, das Programm gibt es jetzt nicht mehr so in der Form, aber das Programm habe ich gewusst, dass es gibt, das war nur eine Stunde von uns entfernt, und das habe ich mir dann angeschaut und habe mir gedacht, das möchte ich jetzt, war dann mit meiner Diss fertig und habe gedacht, das möchte ich einfach, da möchte ich einfach eintauchen. Und habe das dann gemacht und war dann 1,5 Jahre auf dieser Uni und habe also ganz praktisch jeden Tag auf dieser Uni-Farm gearbeitet. Und daneben hat man halt theoretische Kurse und habe dann auch gleichzeitig dieses System der Community Supported Agriculture kennengelernt. Und diese Universitätsfarm hat einfach eine total schöne Geschichte, weil die ist in den 60er Jahren gegründet worden. Und es war so ein bisschen damals in Santa Cruz, das quasi diese Uni, dieses auf ein sehr alt, auf ein sehr, also die Uni in Santa Cruz ist auf einem auf einem Platz quasi gegründet worden und bebaut worden, das so ein ganzer schöner, wilder Platz war mit Redwood Forest und allem möglichen, und in den 60er Jahren haben sie beschlossen, diesen Platz zu entwickeln und da halt alle möglichen Gebäude und Straßen zu bauen und so weiter, und da hat es irgendwie so, wie es in den 60er Jahren war, große Protestbewegung dagegen gegeben, und da haben sie halt überlegt, was können sie machen, damit sie quasi irgendein Zeichen setzen für die Community und für irgendwie, was auch nicht, für positives Zusammenleben von Mensch und Natur und so weiter. Und da war damals zufälligerweise eine Frau zu Besuch, die Freier von Moltke hat die geheißen, und die hat diese Idee des Gartens gehabt, und das war eigentlich eine Idee ihres Mannes, das war Widerstandskämpfer gegen die Nazis, und der hat, bevor er hingerichtet worden ist von den Nazis, zu seiner Frau gesagt, wenn diese dunkle Zeit vorbei ist, geh in die Welt und mach irgendwo, gründ irgendwo einen Garten, der jungen Leuten Hoffnung und Zukunftsperspektiven gibt. Und das hat sie dann quasi dort auf diesem Campus dem Direktor damals vorgeschlagen, und die haben das dann wirklich verwirklicht. Und die hat eben gleichzeitig hat einen Mann gewusst, der hat einen Gärtner, das war so ein exzentrischer Engländer, der Alan Chadwick, der dann in Südafrika gelebt hat, und den hat sie nach einfliegen lassen aus San Francisco, und der ist da gekommen zu dieser Uni und war schon 60 und wollte es eigentlich gar nicht machen und hat dann aber doch sie entschlossen, auf so einem Platz, wo man sagt, der war eigentlich gar nicht so geeignet, auf so einer relativ felsigen Chaparral Hillside, hat der da diesen Garten gegründet, und das war eben, der hat eben selber Praxis gehabt und hat selber gelernt, also war von so einer englischen Upper-Class-Familie, und hat statt, dass er nach Oxford studieren gegangen ist, hat er eben in Marktgärten in Frankreich und in England gearbeitet, war später dann im Theater und war Shakespeare-Schauspieler und alles Mögliche. Aber hat eben dort nach diesem Vorbild der französischen und englischen Marktgärten diesen Garten gegründet, eben mit diesem, was er halt French Intensive System genannt hat, eben mit dieser engen Bepflanzung der Beete, mit nur handgearbeiteten Beeten, und sehr viel Kompost, das man halt selbst, dass er selber hergestellt hat, ist eingearbeitet worden. Aber der Unterschied zu dem heutigen Marktgärtensystem war, dass die Beete halt was man Double Digging Technik dort nennt, das ist eine relativ tiefe Bearbeitung. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass das ein relativ sandiger Boden war und dass die versucht haben, halt da wirklich Organic Matter reinzubringen. Auf jeden Fall, und das ist der Garten, der ist im zuerst entstanden, und dann ist das Farm and Garden Program dann 10 Jahre später. Und da, das ist eigentlich was, das war so ein, soll ich sagen, so ein, das war eigentlich dieser Ursprung der Marktgartenszene dann in Kalifornien, die geht bis in die 60er Jahre dann zurück, und auf der Uni sind damals jährlich dann 40 Leute ausgebildet worden in diesem 1,5-jährigen Programm, und das habe ich dann auch eben auch gemacht und habe dort eben dann in 1,5 Jahren die wirklich so von der Pike auf das Marktgärtnern eigentlich gelernt, nach dem System, das natürlich ein bisschen anders ist wie das, was wir heute als Marktgärten kennen.
Genau. Wann war das denn etwa, um das mal so zeitlich einzuordnen? Weil hier in Europa kennen wir den Begriff Market Gardening oder überhaupt das, was dahinter steht, ja, seit ein paar Jahren ja erst. Aber das liegt ja bei dir schon ein paar Jahre mehr zurück.
Genau, also das, ich habe das 2006 gemacht, dieses Apprenticeship, genau.
Und Scott, du bist dann eingespannt worden, als das Unkraut überhand genommen hat.
Yeah, I think, well, first of all, I think Uli's being really humble and saying, I mean, this is one of the most amazing programs you could ever imagine, the UCSC Farm and Garden Program. It's famous, very hard to get into. And Alan Chadwick is a character started also the San Francisco Zen Garden, Zen Center's garden, super famous garden, beautiful in San Francisco. Yeah, you know, in terms of me, was there a question there, or just I can just flow into whatever? In terms of me, I was following Uli's footsteps. I think again, she was being very humble at the outdoor school where I was teaching, and I was the director. Uli, we came and Uli took over the garden. Well, in America, you have to understand the market garden scene, what I understand, stems from people who, number one, are educated. Yeah, Ausgebildet, typical American situation. You get your bachelor in history, sociology, some philosophy, something you can do nothing with. And you come out and you say, what the heck am I going to do with my life? And I can't do anything. I don't know how to grow food. I can't fix my car. Can't build a house. Can't cook a meal. And what do you do? And then there, all of a sudden, there's this cool scene of people hanging out, you know, working in the dirt. And you think, well, let's try that out. You know, and the way you learn in America is not you go to a school or a formal education or Lehrlinge or something like this. That you live in a tent and you work, you know, and you get some food and that's it. And so it was kind of cool to watch Uli come in to the situation where we had this garden at the school and nobody could garden. We couldn't do anything. And Uli says, I can help out with the garden. We say, oh, great, Uli can do the garden, you know? And Uli did the garden grew, and everybody said, wow, look at the garden grow, you know? And I think that there was this movement then within our small little community of an excitement to seeing how things could happen. You know, I followed Uli when she was at the Farm and Garden program. I was also directing this outdoor school, but in the summertime I had free. So I could go hang out on the garden and eat super good lunches with really interesting people and act like I was, you know, pseudo farming because I was sleeping in a tent at the farm or something. And but it was rubbing off on me. I saw the excitement and the possibilities of what could happen with farming, you know. Making contacts with really amazing people as well. The teachers at the Farm and Garden are also amazing.
Und was mir halt so gut gefallen hat dort, ist, da geht's darum, dass man einerseits wirklich mit der Natur lebt und von der Natur lebt, aber eben auch wirklich um den gesamten Aspekt. Also nicht nur darum, dass man jetzt das Gärtnern lernt und darum, dass man jetzt überlegt, wie man die Beete anlegt und so, sondern der Fokus war allgemein, dass man einfach sich als Teil dieses ökologischen Systems versteht und dass man einfach dann ein Leben lebt, das im Einklang mit unserer ganzen Umgebung ist und dass wir uns, ja, also das war irgendwie auch so im Fokus und das war halt auch so im Fokus, dass man sehr simples Leben lebt damit. Also das hat mir sehr gut gefallen und wir haben quasi in Zelten gewohnt, das hat auch Outdoor-Dusche gegeben für 40 Leute und das war halt war alles sehr simpel. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, in Europa, auf so einer Uni wird das nie passieren, ja. Und es ist aber dort einfach ein bisschen anders, ja. Und mir hat das halt auch sehr gefallen, dieses wirklich total simplifying your life, ja. Das ist eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, wo ich nur in dem Zelt gewohnt habe, für ein ganzes Jahr lang und quasi kaum irgendeinen Besitz gehabt habe und mich total rein, also wo man da einfach total eintaucht sind ins Gärtnern und in diese Interaktion mit der Natur und mit allem, was man da halt lernen kann. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten mitgenommen habe davon. Ja, man sicher lernt man die ganzen Techniken des Gärtners, aber es ist einfach diese Idee, dass man wirklich sich als Teil von, also ich habe damals wirklich verstanden, dass wir einfach ein Teil von dem Ganzen sind und das habe ich zuerst lang irgendwie überhaupt nicht am Radar gehabt, irgendwie, wenn ich in Europa aufgewachsen bin. Das ist etwas, was bei uns irgendwie einfach nicht so präsent ist, vielleicht auch im ganzen Bildungssystem.
And I think one last thing with this for me was that this place, if you think, how long has it been going on, this Farm and Garden?
Since 67.
67, so you have to think, and they had 40 people every year. And those 40 people were leaving And they were starting little fires places, you know, positive fires of farming, market gardening. You know, people were talking about bringing food to hospitals in their home in Cleveland, Ohio. And this guy was going to do this, take over an old mall, you know, Einkaufszentrum, and turn it into a indoor growing space and stuff like that. And so everybody was going out doing stuff. And we were just kind of falling into this scene, to this opportunity to connect with really interesting people.
War euch denn in der Zeit, als du an der Uni warst, auch gleich klar, dass ihr was Eigenes starten wollt?
Na, also zuerst, wollt ihr einfach nur mal Erfahrung sammeln. Also ich habe gewusst, dass ich nach ich gehe mit großer Demut in jeden Garten oder überhaupt, ja, große Demut gegenüber dem gärtnerischen Beruf, weil ich glaube, dass es einfach sehr, sehr schwieriger Beruf ist. Also in dem Sinn, dass man sehr, sehr viel lernen kann. Ja, oder, also ich habe jetzt immer noch das Gefühl, ich stehe eigentlich am Anfang, ja, weil es sind so viele komplizierte Prozesse dahinter und die Natur gibt uns jedes Jahr eigentlich so neue Aufgaben, die wir zu lösen haben, auf das macht es ja irrsinnig spannend, aber ich habe nach einem Jahr habe ich gewusst, dass ich noch viel, viel mehr Erfahrung sammeln möchte und das habe ich dann auch gemacht und war dann eben bei einer Farm in der Nähe auch, dieser recht kleine Marktgarten, die eben für einen Markt, für zwei Märkte und für 40 Gelawi-Mitglieder also auf 1,5 Hektar oder so anbaut haben und die haben zwei kleine Kinder gehabt und haben jemanden gesucht, der also für sie die Produktion ein bisschen managt und das habe ich dann auch gemacht mit drei anderen Leuten und das war eine total wertvolle Erfahrung. Das habe ich für eine Saison gemacht und dann habe ich meine erste Tochter bekommen und dann habe ich ein sehr lustiges Projekt gemacht, da habe ich 2 Jahre lang dann für Schule so einen 3000 großen Marktgarten anlegen dürfen und das war echt eine total spannende Zeit, weil ich das mit Kindern gemacht habe und die Kinder den ganzen Garten eigentlich designt haben und wir aber trotzdem wahnsinnig, es war sehr produktiv, also wir haben dann immer am Freitag Farmers Market am Parkplatz aufgestellt und den Eltern das Gemüse verkauft und dann mit dem Geld wieder zum Beispiel einen Teich im Garten finanziert, den wir dann gemeinsam angelegt haben und so Sachen, also das war echt ein lustiges Projekt und solche Projekte sind halt immer schön, weil man nicht diesen Produktionsstress hat, ja, weil man quasi von der Schule finanziert wird oder von Grants. Da gibt es in Amerika relativ tolle Möglichkeiten, auch von einfach von gefördert, also von durch Förderungen finanziert zu werden bei solchen Projekten.
Especially there, because that's where place in that town was like where Neil Young lives, you know. So yeah. You can imagine Silicon Valley is like, you know, an hour over the hill, so they love funding cool projects like that in California.
Yeah. Und dann haben wir uns überlegt, okay, und dann haben wir eben, da war unsere Tochter so 2, 3 und dann haben wir uns gedacht, okay, irgendwie wäre es cool, dass wir mal irgendwo Wurzeln schlagen. Das hat uns schon irgendwie verändert, weil zuerst war die Freiheit einfach wichtiger, da haben wir gedacht, ich möchte gar nicht irgendwie, also für mich war das eigentlich am Anfang eine recht nette Möglichkeit, einfach auf verschiedenen Plätzen zu arbeiten, die mir nicht gehören. Weil für mich hat dieser Besitzer nie so wichtig, weil es ja jetzt noch nicht wichtig. Ich meine, natürlich haben wir jetzt ein Stück Land, das wir quasi verwalten dürfen. Und auch, also wenn man dieses Konstrukt des Eigentums glaubt, halt, dass man auch besitzt. Aber für mich war jedes Stück Land, mit dem ich jemals irgendwie, in dem ich gegärtnet habe, mit dem geht man irgendwie Verbindung ein. Das ist wie ein Partner eigentlich. Und ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, wenn ich dann wieder zurückkomme und die Plätze besuche, da ist immer irgendwas von einem selber, bleibt dann auch dort irgendwie. Und es ist total was Schönes, ja. Aber dieses Sicherheitsdenken natürlich auch, wenn man Familie hat, dann überlegt man sich ja, es wäre schön, wenn man einfach länger wo bleiben kann. Und die Möglichkeit hat sie dann einfach in Österreich gegeben. Und dann auch irgendwie so ein bisschen das Sozialsystem. Also wenn man als Europäer gewohnt ist, dass man irgendwie gute Gesundheitsvorsorge hat, dann ist halt Amerika, ist halt ein anderes Pflaster in der Beziehung. Ja. Also vor allem, wenn man im gärtnerischen Beruf ist, da ist oft, hat man dann eben, ist eigentlich unversichert zum Beispiel. Ja. Und das ist etwas, es war so ein bisschen so ein Unsicherheitsfaktor, der man nicht so taugt hat. Und dann haben wir uns eben angefangen, in Europa ein bisschen umzuschauen und haben für die Arche Noah gearbeitet in Schiltern. Während dieser Zeit waren wir ein paar Monate in Österreich und haben also in Schiltern gegärtnert und und vor allem die Samengärtnerei erlernt, die mir sehr wichtig ist. Und haben dann uns ein bisschen umgeschaut, aber haben eigentlich nichts gefunden. Es war irgendwie schwieriger, als wir uns gedacht hätten, dass wir da das Land, also dass man wirklich was findet, was wir uns so gedacht haben, was wir uns eben so vorgestellt haben. Und dann sind wir wieder in den USA zurück, 2 Jahre lang, und haben nördlich von San Francisco wieder in einer Marktgartensituation gearbeitet, gemeinsam diesmal schon, weil der Scott hat seinen Job als Direktor in der Autoschule auch hinter sich gelassen. Und dann waren wir im tiefsten Mendocino County und haben als einzige Leute dort Gemüse anbaut, weil sonst ist es eher so ein Mariana-Anbaugebiet. und wir haben aber eben für einen also jemanden gearbeitet, dem das der halt gehört hat, der war nur alle 3 Monate circa dort und hat immer ein bisschen nachgeschaut, was wir dort machen, aber wir haben im Endeffekt waren sehr souverän, haben wir dort einfach arbeiten können und haben auch wieder so 2 Märkte und so kleine Galerie bedient und haben Schnittblumen anbaut, weil es war so ein Wedding Retreat Center, wo Hochzeiten stattgefunden haben. Das hat man so als was altes Hippie-Commune quasi, die dann renoviert worden ist und wo dann am Wochenende immer so Gruppen gekommen sind. Und wo am Marktgarten war, ein wunderschöner Platz. Genau. Und dann, und während wir dort waren, waren wir dann im Winter auf Besuch in Österreich und da haben wir eben dann den Platz gefunden, der heute die kleine Farm ist, im Jänner 2011. Genau. Und sind dann im Juli dann hergezogen nach Österreich.
We just got back from California about 3 weeks ago, so. It's all kind of like, as we're talking about it, we just visited all these places and it's really close to us. Actually, you know, it's because we love it so much there too. We love it here and one of those things. I think one of the things that you pass up on is that California is really expensive, like extraordinarily expensive. Like you can't buy anything in California unless you own something in California. If you own a house in Silicon Valley and sell it for $1.8 million, which is what a little tiny house with termites would cost, you know, then you can take that $1.8 million and reinvest it into something in California. But if you're not, I wasn't blessed with that kind of situation. And so you basically end up working for rich people in California, which is a great thing because there's cool opportunities. But like Uli said, maybe it's not like putting your roots down, you know. My parents have moved probably about 10 times in their life in America. I have never stayed in a place longer than 10 years. This will be the longest for me. So if, you know, I saw something in what Uli had and what you all have here in Austria, which is like this, you know, you've been here since Neanderthal time and probably ain't going anywhere since after that. So it's kind of a cool thing to think, you know, you know people from your kindergarten still. Wow, that's great. You know, maybe we should try that with the kids too. And so I think we were doing some back and forth. And also I think that what we saw in Austria was that there was a niche for us. We didn't see it happening here in Graz, to be honest with you. We didn't. We knew this model from California or from the States. Let's just say from the States, because California is different a little bit, but in general, there's this excitement of young people running around in their Bluestones and dirt underneath their fingernails and like, we're farming, you know? And like, we were all excited too. Like, we're all farming. Look at this, you know? Oh my gosh, we can grow food and sell it. And everybody wants the food that we're growing. And there's so many things we can do. We can have, you know, mobile chicken coops that we move on the field and, you know, all this stuff that was bird, you know, owl boxes. So they're eating the gophers and, you know, live in permaculture, all this stuff is coming around. And it was kind of exciting. It was creative. It was philosophical. It was down to earth. And we didn't see it happening here. You know, we were presenting our food in California in baskets and flowers and everything. And we go to Lendplatz, no offense, great farmers, but we go to Lendplatz and Graz, and they still were throwing green crates up there with food on the table. And we're like, wow, you know, it's totally different. And it's really old, you know, like it's really set in this old family farming way, which is really cool. Don't get me wrong. You know, like I understand that in the importance of it. But I think in terms of this modern farming movement, we didn't really see it happening here at the time when we came. So we saw an opportunity as well.
Und hat euch Graz dann überrascht oder musstet ihr Graz erstmal überraschen? Also,
ja.
Hat euer Angebot gleich irgendwie, war dann gleich Nachfrage da und die Menschen fanden es cool? Oder musstet ihr erstmal Überzeugungsarbeit leisten und erklären, was macht ihr überhaupt?
Ja, es war interessante Zeit, weil wir haben zwei Sachen gemacht. Erstens haben wir eben diesen kleinen Marktgartensystem quasi mit dem gearbeitet, einerseits. Und andererseits wollte man nur Samenfest arbeiten. Das war mir ganz, ganz wichtig, aufgrund der ganzen Probleme, die halt, oder der Grund, also einfach der Saatgutsouveränität, das finde ich ganz einen wichtigen Aspekt der Ernährungssouveränität. Und auch, wir haben diese Idee der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft, also der Community Supported Agriculture, ja, mitgebracht. Das hat es auch eigentlich noch nicht gegeben in Österreich, wie wir das angefangen haben, oder an anderen Betrieb in Wien. Und das war interessant, weil wir irgendwie einerseits zu diesen öffentlichen Stellen gegangen sind, den bäuerlichen Vertretungen und so weiter. Und wenn wir denen erzählt haben, was wir machen wollten, die haben das überhaupt nicht gecheckt. Also die haben gedacht, das ist ein voller Blödsinn, viel zu kleine Fläche. Und das ist, also genau, das war total, also überhaupt nicht. Es ist wie, mir kommt es manchmal vor, wenn man das Bewusstsein nicht hat, dann könnte man auch Chinesisch reden mit den Leuten, die werden ihn nicht verstehen. Ja, das ist so quasi, das ist so schwierig, dass man da irgendwie durchkommt. Aber das war ein Aspekt.
They recommended that we sell olives.
Das war der Direktor. Ist halt der Bio-Oliven-Mensch hat aufgehört. Der importiert ihm Oliven auf dem Baumarkt und der hat aber aufgehört, wollte es nicht machen. Und wir so, eigentlich.
I was like,
nein.
Can you grow olives in Austria? That'd be great. Let's do it. Yeah?
Also, es war echt schräg in der Beziehung. Ja. Aber das war die eine Seite. Und die andere Seite war aber die Öffentlichkeit, einfach die Menschen. Und am Lehmplatz, wir sind gekommen und wir waren wirklich vom ersten Tag an, wie wir uns hingestellt haben, ausverkauft, immer. Also das hätte ich mir nie gedacht. Ja, wir haben einfach unsere Körbe und wir haben es da schön halt hergekriegt, wie wir es von Kalifornien gewohnt waren. Und das war halt wirklich anders. Also unser Stand war dadurch einfach wirklich anders als alle anderen Stände und wir haben von Anfang an eine große Vielfalt gehabt an Gemüse. Und das war, und die Nachfrage war enorm und das war echt interessant, weil es waren eigentlich fast nur konventionelle Bauern außer uns. Und die waren aber total nett und haben uns voll irgendwie, was haben die hat das voll gefreut, irgendwie, dass da so zwei junge Leute kommen und
Stempel,
Schnaps. Und die haben sich aber irgendwie voll gefreut, ja, dass das irgendwie gut gegangen ist und dass die Nachfrage da war. Und wir haben im zwei Jahre dann am Lehmplatz unseren Kundenstock sozusagen aufbaut und wollten, aber haben wir immer gewusst, wir wollen eigentlich eben gemeinschaftsgetragen sein. Also wir wollen eigentlich diese Gemeinschaft haben, die wir einfach dann fix versorgen und haben dann nach zwei Jahren auch wirklich rübergewechselt. Also wir haben uns dann genug Leute gekannt haben. Also haben wir viele, viele Kunden mitgenommen, die dann im Endeffekt die Gründungsmitglieder waren von unserer CSA.
Und das war dann 2013 so etwa?
Dann 2012, wir wollten eigentlich erst 2013 mit der CSA anfangen, weil wir gedacht haben, 2012 gehen wir mal nur vom Markt, weil es halt das erste Jahr ist und weil wir es uns mal anschauen wollen und weil wir nur in Umstellung waren, also den Gemüse, der Marktgarten, wo jetzt der Marktgarten ist, das war vorher 40 Jahre meist Monokultur, konventionell bewirtschaftet, also wir haben einfach quasi, wir waren uns nicht sicher, wie das, und am Anfang, das war eine echte Herausforderung mit dem Boden, dass wir da wirklich schöne Sachen ernten können und, aber trotzdem 2012 hat es eben damals also eine Gruppe gegeben in Graz, um Agrartag herum und die wollten halt wahnsinnig gern auch, die haben einen Betrieb gesucht, der quasi CSA anbietet. Und die haben es dann relativ bald gefunden am Markt und dann haben wir gesagt, machen wir so ein Pilotprojekt und dann haben wir 15 Wochen lang, weil wir gesehen haben, okay, wir haben nur, also dass wir es verteilen können und haben so mit 15 Leuten so ein 15-wöchiges Gelavie-Projekt angefangen und dann zwar 2012, 2013 haben wir dann 50 Ernteteiler gehabt und 2014 haben wir den Markt dann sein lassen und sind dann auf 100 quasi rauf und das ist, was wir heute noch immer versorgen, es sind 100 Haushalte.
Habt ihr denn nach so 2-3 Jahren dann auch schon andere in Österreich, vielleicht in Deutschland kennengelernt, die ähnlich verrückte Sachen machen wie ihr? Oder wart ihr dann immer noch alleine hier mit dem ungewöhnlichen Konzept?
Ja,
da gab es schon Vernetzung zu der Zeit.
Also was wir schon gemerkt haben, ist dann, dass dann das Interesse an der CSA erstmals war dann mehr. Ja. Das ist dann total gestiegen. Und es war aber so, dass da quasi eher nicht neue Marktgärten, sondern es war dann eher schon für alte, gesessenere Gemüsebetriebe, die ihre Vertriebsstruktur einfach umstellen wollten, auch teilweise dadurch bedingt, dass die Bauernmärkte unter der Woche ja immer schlechter besucht sind und dass quasi nur mehr der Samstag eigentlich der gute Tag ist auf den Bauernmärkten in Graz zumindest und dass viele einfach vielleicht versucht haben, eine andere Betriebsstruktur auch zu finden eben. Und aber gleichzeitig waren zu der Zeit aber ein paar neue Gemüsebaubetriebe, die sie gegründet haben, und wir haben uns dann relativ schnell gefunden, weil wenn man so zu den Bio-Austria-Bauern dann geht, da sieht man relativ schnell die Leute, finden sie dann relativ schnell und man kommt ins Gespräch. Und da gibt es ein paar sehr innovative Betriebe, die es ja alle noch immer gibt, so wie den Christoph Zerfuchs zum Beispiel, der ist nur so eine Stunde von uns entfernt, ist ein ganz cooler, innovativer Betrieb und der da alles ganz neu erfunden eigentlich für sich selber, weil ursprünglich der Betrieb war ursprünglich ein Geflügelmastbetrieb, den er aber umgestellt hat dann auf Gemüsebau und ganz tolle Sachen dort macht. Oder auch die Gemüsefreude in Oberösterreich, die haben zeitgleich angefangen mit uns und die sind auch so auf dem Marktgartenschema quasi. Und ja, und so ist es dann halt immer größer geworden, die Community mit der Zeit. Aber so richtig Marktgarten, das hat ist mir, kommt mir vor, das hat wirklich erst in den letzten 3-4 Jahren in Österreich begonnen, dass das irgendwie mehr verbreitet ist. Und es ist so witzig, weil ich habe nur mit den Lehrlingen, die wir quasi, wir haben von Anfang an Lehrlinge ausgebildet am Hof und ich habe mit dem ersten Lehrling, der eher einen Marktgarten in Burgenland mittlerweile betreibt, dem habe ich damals gesagt, wir sehen das in Österreich, dass wir da irgendwann kommen, so wie in Amerika, dass da junge Leute einsteigen und dass das wirklich als Perspektive gesehen wird, als Zukunftsperspektive, weil das war 2011, 2012 überhaupt nicht so, dass das irgendwie, weiß nicht, das war zu alles noch so ein bisschen verstaubt irgendwie, diese ganze Gemüsebauszene in Österreich, würde ich mal sagen.
Viel Arbeit.
Ja, eher so negativ und ein bisschen, ja, immer so die Probleme sehen mehr und so. Und diese neue Energie, dass wir gegen Leute kommen und sagen, hey, das ist ja was für mich, das könnte ich machen. Das ist eine Perspektive, dass ich einfach nachhaltig meinen Lebensunterhalt verdienen kann und einen schönen Job habe und damit er Geld verdienen kann. Das kommt mir vor, hat wirklich der Fadier eigentlich mit dem Buch. Das war so, das hat es wirklich viel verändert. Genau.
Wie ist denn die, um nochmal auf die USA zurückzukommen, das interessiert mich schon. Ihr habt gesagt, damals, also 2010, 11, damals war schon so ein Spirit. Wie hat sich das entwickelt und wie ist es vielleicht auch heute? Weil wir kriegen ja, gefühlt sind wir eben, was sind wir, 10 Jahre hinterher hier in Europa? Vielleicht so einen kleinen Forecast, wie wird es in 10 Jahren aussehen? Nee, aber was geht denn da gerade so ab?
Ja, da passiert gerade ganz viel, kommt mir vor. Also das ist, aber es ist wirklich, wir sind, also ich glaube auch, dass es so, wie du, ich glaube, sagst du sehr richtig, Urs, dass wir halt sicher 10 Jahre hinten nach sind, wenn nicht mehr. Also das ist, weil ich komme vor, in den 2000ern hat es wirklich, was in den USA, ganz, ganz stark, diese Bewegung ist halt ganz stark geworden. Wobei wir dann eben auch wieder in Kalifornien waren und dort ist es wieder ein bisschen anders, weil dort die Größen der Höfe oder der Marktgärten einfach andere sind, die sind größer, sind noch immer Marktgärten im Marktgartenstil, aber halt teilweise 30, 40 Hektar. Also schon sehr, sehr groß, aber trotzdem diversifiziert und zwar mit Traktor bearbeitet, aber eben auch mit einer großen Vielfalt an Gemüse wird das so präsentiert auf den Märkten oder wird also quasi direkt vertrieben alles. Also, aber es ist halt von, damit man in Kalifornien überleben kann, teilweise sind sehr, sehr große, größere Feldstrukturen, sage ich mal so, aber trotzdem sehr nachhaltige und diversifizierte Anbausysteme. Und dann gibt es aber den Osten der USA und da ist es halt, dieses, wie man es auch immer kennt vom Fortier oder vom Grohmann, wo halt kleinere, wo es wirklich auf kleineren 1,5 bis 2 Hektar großen Plots quasi die Marktgärten anklingen werden und da ist also Mikrofor, ist einfach jedes Jahr, also das explodiert gerade, also da ist es, Mikrofor, das gibt es zwar länger, aber jetzt ist es trotzdem normal explodiert. Also in den letzten 5 Jahren ist auch dort jetzt das, hat es normal multipliziert, finde ich.
Yeah, was meinst du? I think that there was a takeover of the old systems in America because in Austria, you know, the family farm is still happening. I won't say it's thriving because our Schweinebauer Nachbar, it doesn't look so good for them, but that kind of died out in the 50s in America. And then it kind of it fell apart, you know. And then you had corporate farming and you had these systems, these really cool old family farm systems. Like you have like the Lagerhaus here, you know, it's a cool idea, you know, or the, you know, the bank, Raiffeisen Bank, all these ideas, you know, well, they had with the Grange in America. You know, every town had a Grange, and this was a place where farmers could get together. You could have a beer. You could come up with good ideas. You could play music. You know, these things in every town fell apart. Well, young people like us or the hippies or whoever, a little bit older than us, you know, they are a lot older than us. We're not that old. They took over these systems. And they call them their own. And so then you started to build a foundation throughout America for alternative, whatever it could be, farming being one of it, you know. And I think that it became these central hubs of education, places where you could get educated or you could find yourself, you know, as a, you know, I was a, whatever, let's say I graduated from sociology. I didn't know what I was going to do with my life. Well, maybe I ended up at a barn dance. And I said, look at this. This looks great, you know, because at the local barn, instead of like it being scary for I'm African-American, you know, for me to be in a farming community is scary traditionally. You know, these people don't like me. You know, I got dreadlocks and I talk like I'm from a city, you know, but all of a sudden you're going to these places that like a barn dance and it was cool, you know, and that's the difference. You have these places all over America that have been taken over. Then you have feeder programs like UCSC's Farm and Garden Program or what, Stonehouse Barns or whatever they are, where people are getting educated. Vermont's got a really good program, you know, Sterling College, where they're teaching kids how to farm. Bellington, Washington State has an amazing farm and garden program. University of Vermont has amazing farm and garden. So there's all these things that are like putting young people out there, and then they're finding their way back to where they're from, because nobody's from Bellington, you know, Washington, or from Vermont. They're coming from, who knows, Idaho, Ohio, Illinois, Indiana, the Midwest. The problem with America is that the coasts are really expensive. So you have to go back home, and you go back to Detroit, for example, where lots of cool stuff's happening. And you can start up a farm and garden, a market garden nowadays, and live from, you know, maybe $20,000 a year. You know, in California, you can't do it. So that's what, when Uli talks about bigger farms, looking at 40 hectares, you know, something like this, they have to do that because they have to produce a lot of money. But in the middle of America, you can live, you know, or like, where's Neversink Farm? He's upstate New York, you know. Maybe doesn't cost so much where he's living up there, so he can make a living. He has that nice farm and makes it more possible. But I think America has taken over the foundation of farming, and I think that maybe that could happen in Austria. It would be a really cool thing. I would love to see a lager house where I can go into and it had everything I wanted in it. Yeah. And everybody was really friendly. You know, I always tell the young farmers here, I say, dude, let's open up a really good farming store here, you know. I know people are doing it now too. I've, you know, organic tools in Austria and different things seems really neat that it's happening.
Also ich glaube, was ganz wichtig war in den USA oder was dazu beiträgt, wirklich, dass die Bewegung dort so stark ist, ist, dass es halt auch wirklich in den Unis verankert ist. Also immer mehr Universitäten und Colleges, das gehört jetzt einfach dazu zu einem guten College, dass man irgendeine Art von Food System Program hat, ja, wo einfach die Probleme des Ernährungssystems in Amerika angesprochen wird. Und viele, viele haben ganz kleine Marktgärten bis zu wirklichen Universitätsfarmen, wo wirklich so ein Fokus drauf gelegt wird. Und es ist einfach mehr und mehr, also wirklich ein universitäres Thema. Und dadurch natürlich quasi wird das Bewusstsein auch geschaffen, ja, und bei uns, bei den Unis sind wir halt da noch nicht ganz so, also gibt es ein paar Programme, aber selbst diese Programme, die es gibt, das sind zum Beispiel in, USA, in Graz gibt es ja nachhaltiges Lebensmittelmanagement, Studium, aber selbst dort, da geht es immer nur, wie kann man quasi die Industrie nachhaltiger gestalten, aber wie geht das auf Unis, diese Idee, dass man auf einem kleinen Marktgarten, dass das wirklich eine Zukunftsperspektive ist, eine berufliche, das hat bei uns noch nicht ganz so Fuß gefasst, ja, und das ist halt in den USA schon, dass Unis das quasi unterrichten und wirklich als Perspektive sehen und dass man auch diese praktische Arbeit quasi, dass man das erkennt, dass es auch für einen praktischen Beruf wichtig ist, dass man eine fundierte, auch akademische Ausbildung hat, ja, dass das quasi nicht ein minderwertiger Beruf ist oder ein Beruf, wo Akademiker nicht sein sollten, sondern dass man eben diese, dass es, dass eigentlich der Marktgärtner, wir sind für was ganz Wichtiges zuständig, nämlich für die dafür, dass wir Menschen gesund halten. Mir ist genauso meiner Meinung nach gleich wichtig wie ein Arzt, ja. Und wenn die Ausbildung gleich hochwertig wäre, dann wird die Wertigkeit des Berufes in der Gesellschaft vielleicht eine andere sein auch. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen hin. Und da wäre vielleicht unser
ganzes. Aber es gibt einige Unterschiede zwischen, warum sich das in den USA schneller entwickelt hat und irgendwie auch cooler und vielleicht auch lockerer entwickelt hat. Also Uni ist ganz bestimmt ein wichtiger Punkt, dass über die Bildung schon ein anderes Bild transportiert wird.
Ja.
Von der Verantwortung, von der Tätigkeit an sich und so. Ich glaube, viel steckt, es klingt erstmal sehr oberflächlich, aber ich glaube, es steckt auch einiges da drin, dass Farming einfach verdammt cool klingt. Was macht man hier? Also wenn man hier überlegt, wie nennt man seinen Betrieb? Ne? Ihr habt natürlich mit eurem Namen ein tolles Wortspiel und habt Farm hinten dran gepackt. In den USA denken sich so viele Leute einfach schöne Fantasienamen aus und schreiben Farm hinten dran und es ist ein geiler Name. Es ist dann halt Four Seasons Farm oder Radical Roots Farm oder was macht man in Deutschland? Ja, ist man vielleicht, wenn man einen Hof hat, dann kann man Hof hinten dran schreiben, aber was bin ich? Ich bin kein Farmer, sondern Bauer oder Landwirt und beides will ich so eigentlich nicht sein.
Ja.
Ne? Vielleicht Gärtner, aber wenn ich sage, ich bin Gärtner, dann denkt jeder hier an Zierpflanzen.
Ja.
Und also das ist schon auch irgendwie ein anderes Bild und ich glaube, das ist in den USA sicherlich grundsätzlich schon romantischer als in Deutschland und auch in Österreich. Und dann ist die Gründerkultur sicherlich, hast du auch schon angesprochen, eine ganz andere, dass man in den USA leichter sagt, du hast da Fähigkeiten oder Leidenschaft oder beides, dann mach doch einfach mal. Und die Angst vorm Scheitern ist auch nicht so groß.
Absolut.
Ne? Aber ich glaube, was ein großer Hemmschuh ist in Deutschland und Österreich, die Leute starten, sehen das auf Instagram, sehen so die Market Garden Popstars, Curtis Stone, JM oder auch Elliot Coleman und sehen, wie die überall so diese Betriebe aufpoppen, sehen die tollen Bilder, sehen Menschen mit Strahlen in den Augen und wollen sowas auch machen. Und dann geht's aber los. So, wie gründe ich das? Und dann renne ich von Steuerberater zu Gewerbeamt, zu Landwirtschaftskammer, zu ich weiß nicht was alles.
Ja.
Und habe dann schon fast keine Lust mehr, weil das so abschreckend ist. Deswegen gibt's ja zum Glück so nach und nach als Bildungsangebote, die Gründer so durch diesen Prozess schleusen. Aber ich glaube, dass wer in Deutschland sowas startet, ist voller Leidenschaft, Enthusiasmus, voller Ideen, voller Spirit, was zu verändern. Aber halt gleichzeitig hat man so einen Rucksack voller Existenzangst auf den Schultern. Mache ich irgendwas falsch? Fliegt mir am Ende was um die Ohren, weil ich irgendwo eine Anmeldung oder eine Genehmigung vergessen habe? Und das alles. Also da so dieses einfach mal machen und gucken, wo es hinführt, ist halt viel schwieriger, wenn das gleich so einen riesen behördlichen Überbau hat und ja, einfach alles von Anfang an korrekt sein muss. Also ist so meine Erfahrung und das merke ich bei ganz vielen, dass man erstmal mit Vollgas startet und dann sofort wieder ausgebremst wird. So, und dann kommt die Realität kommt dann sehr, sehr schnell um die Ecke.
So. Ja, nein, es ist also ein bisschen vielleicht unsere Mentalität in Europa, dass wir uns vielleicht zu viel Sorgen machen, dass immer alles so korrekt ist und dass man ja alle behördlichen, und ich finde halt, man muss schon schauen, dass man so gewisse Strukturen einfach passen, ja, aber ich finde, das ist halt, die Amerikaner sind halt auch sehr im Tun einfach, die machen einfach, ja, die machen sich jetzt nicht so viel Sorgen und also mir fällt das immer wieder auf, wenn wir irgendwo bei irgendwelchen Marktgartenkonferenzen sind, dass immer wieder geht es dann nur um Bewilligungen und dass da wohl alles korrekt ist und so weiter. Und ich denke mir, mir macht das immer ganz krank, ja, weil ich denke mir immer, ich habe einen juristischen Hintergrund, ich muss immer vorsichtig sein, was ich sage. Aber ich finde, man muss einfach ein bisschen einfach einmal machen, ja. Und wenn man vielleicht manche Sachen nicht alles 100%, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, man darf sich da nicht immer zu viel Sorgen machen, finde ich halt, ja. Und Gott sei Dank gibt es jetzt auch diese, also es gibt ja jetzt auch in Österreich vielleicht einen Verein, der gegründet wird, der Leuten zur ersten Anlaufstelle sein kann für Fragen, und das finde ich schon ganz wichtig. Aber ich finde halt.
Seems like there should just be representation for that.
Yeah.
People moving, helping you guys, whoever's going to do it. We need better representation. We need people who just take those guys, say, I want to start a farm. And they say, just like what the Landwirtschaftskammer did for the farmers in the 70s and 60s here, right? And they just move our neighbors into Schweinehaltung, and it was like boom, boom, and they did it, you know?
Ja. Ich glaube, das Schwierige ist, also zumindest in Österreich, ich glaube gar nicht, dass es an diesen Bewilligungen scheitert, sondern ich glaube, es ist eher diese Mentalität einfach, wo man ständig irgendwie in so einer Unverständnis und in so einer Verneinung und Negativität in der Hinsicht konfrontiert ist. Und das, finde ich, ist eigentlich was so entmutigt. Weil ich meine, diese paar behördlichen Sachen, das ist ja nicht, es ist nicht so schwierig, ja, im Endeffekt. Ja, das ist jetzt nicht so kompliziert. Sondern es ist eher dieses Gefühl, dass man einfach überhaupt diese Verständnislosigkeit, die einem ständig so da entgegenkommt, ja, wo man sich dann schon irgendwie so vorkommt. Also man kommt sich, also wir haben schon natürlich gezweifelt deswegen am Anfang, ja. Das war echt irgendwie hart, ja, wo man das Gefühl hat, ja, also wir alle haben gedacht, wir sind die vollen Fantasten, ja, irgendwie. Also das hat überhaupt niemand, also das war echt interessant, ja. Mhm. Aber gleichzeitig, man muss sie dann einfach, man muss seine Produkte, man muss einfach ins Tun kommen. Und ich finde, das ist eigentlich eh das Schönste. Der schönste Beweis ist dann eh immer, weil man einfach macht, ja, und was das eigentlich dann auch an Reaktionen hervorruft, einfach jetzt von den Menschen, mit denen man zu tun hat, wie viel positive Energie dann von der Richtung dann wirklich wieder entgegenströmt, ja. Mhm. Und das darf man irgendwie nicht aus den Augen verlieren, das ist eigentlich...
We kind of always live in fear in America, you know, we have a police state, the police are really bad guys in America, you know, and so usually when Uli says to me, you know, maybe we're doing something wrong and we need to check that we're doing it correctly, I say, will I go to jail? She says, no. How much is it going to cost? Probably not that much. That's okay then, you know? Because in America, you go to jail or you paid so much money, you have to go to jail. So then it's, you know what I'm saying? It's a different thing here, I think. And the security is so extreme here. I think this is the other thing. In America, it's really easy because you don't have a lot of security. So people are getting really creative because there's no security. When you're not secure, you have to create something. And you don't care about the boundaries because it doesn't matter. You know, when a lot of us, when we get out of college, we have debt, you have to pay back. And there's a lot of people who just say, you know what, I don't care. I'm going to do what I want to do. And I'm going to put the debt in the back pocket and go do whatever I want to do. Go surf for 3 years or whatever it is, because that's what you want to do, you know, and you just don't, who cares, you know? But here, I think there's a lot. The systems are so strong. I mean, people, we've seen, how many young people have we seen come through here at our farm? You know,
probably like about 100 or something.
100 young people have lived on this farm and farmed with us. And it's so liberating to sit at lunch and speak with everyone and just get really excited about saying, well, you're farming now. Don't worry about your mom and dad saying that this is a dead end, you know, because you're doing it. And just bring them to the farm so we can all meet them and walk around and show them what you're doing, because it's really cool. And 9 times out of 10, when the parents come here, they love it, you know. And I think that's it. Just put the product out there, man.
Yeah. Scott, ich hänge noch an deinem Bild so vom Scheunentanz. Also wie cool, wenn das mal irgendwann so ist, dass man da sich trifft und bei einem Bier darüber redet, was... Also bei uns gibt es Junglandwirte-Stammtisch, aber da musste ich nicht hingehen, weil ich habe keinen Traktor, von dem ich erzählen kann.
Ja.
So, da darf ich nicht mal rein wahrscheinlich, weil ich keinen Traktor habe. Aber also wir merken ja schon alle, dass so viel an Vernetzung passiert und es poppt so viel auf.
Yeah.
Ich finde, Scott, so cool, wie du in Bildern sprichst und so auch so dieses Bild von den jedes Jahr 40 Menschen, die dann rausgehen in die Welt und alle nicht sagen, ich muss jetzt sofort Geld verdienen mit meinem Gemüse, sondern ich hab jetzt das Feuer irgendwie in mir entfacht und ich will erstmal kennenlernen, die Welt kennenlernen, ich will was sehen und ich will mal gucken, wo ich mich hin entwickle. Also irgendwie passiert das ja hier auch, ne, dass so viele Menschen interessiert sind und sich halt Betriebe anschauen, wie bei euch mitarbeiten und dann wieder zurückgehen zu dem Ort, wo sie herkommen, und auch wenn sie nicht alle Betriebe aufbauen, aber es verbreitet sich ja schon immer mehr, und da beobachten wir zum Glück alle, dass sich ganz viel entwickelt.
There's a lot happening. We've seen, I mean, it's amazing. And it's really fun here. We do a Betriebsausflug every summer and with our team, and we just go, let's go to Niederösterreich and see all the market gardens in Niederösterreich. You know, we do one day, we go see Grand Garden and Klauserei one year. And what else do we we saw, you know, Rheinsat and just go see the Armgrün and
alles mögliche. Ja, aber das ist für uns total wichtiger, diese Vernetzung und auch die anderen Leute zu besuchen. Wir tun das total gern und werden immer total freundlich aufgenommen. Und für mich ist jeder, also ich weiß nicht, für mich, ich gehe in jeden Marktgarten und finde irgendwas Inspirierendes. Ja, es ist so cool, was Leute machen. Ja, und ich finde es wurscht, ob das jemand 10 Jahre macht oder ein Jahr. Aber ich finde oft, die Leute, die ganz am Anfang stehen, haben dieses Beginner-Mind und probieren Sachen, an die nicht mehr denken wird. Ja, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann wird man so betriebsblind irgendwie. Und es ist halt so inspirierend jetzt gerade, weil halt so viele neue Projekte gerade im Entstehen sind in Österreich und wir, also das ist so schön einfach, weil man dadurch natürlich im eigenen auch bestärkt ist, weil wenn wir jetzt nur immer die Einzigen wären, dann wären wir echt traurig, glaube ich, oder wenn vielleicht ein bisschen mehr, also du hast gerade vorher gesagt, vom Feuer entfachen und Linus, und das finde ich total schön, also das finde ich etwas, was in Amerika immer ganz stark spüre und wir nennen das auf Englisch das Stoke, du bist stoked. Also das ist dieses Feuer, das man in sich spürt eben und das ist, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges, also gerade in unserer Arbeit, weil unsere Arbeit ist halt im Sommer auch, die ist halt auch mühsam, ja, das ist halt nicht immer total leicht, in dem Feld zu arbeiten, weil es eben nicht jetzt super bezahlt ist und weil wir meistens alle ein bisschen Zeitprobleme haben, weil wir halt nicht oft, so wie sagen, in so einem Gärten, wir könnten halt noch 5 Leute beschäftigen und die würden wahrscheinlich alle genug zu tun haben, ja. Und da ist es halt wichtig, dass man diesen Stoke hat, ja, dieses Feuer in sich spürt und das macht es dann irgendwie schön und dann bleibt man dabei und dann macht es auch Spaß, ja. Und das ist etwas, was ich halt jetzt ganz, ganz stark spüre bei den ganzen vielen jungen Gärtnern, die jetzt gerade anfangen, diese Motivation, die haben das Feuer in sich und das war eben das, was ich gerade am Anfang in Österreich halt überhaupt nicht gespürt habe, wenn ich mit diesen alteingesessenen Betrieben, mit denen geredet habe, da war eigentlich irgendwie so das Gegenteil, da war sehr viel so Frustration und Depression irgendwie so auf der Art, und das ist halt etwas, was die Marktgärtner jetzt in neuen auszeichnet, dass da immer gedüftelt wird, hey, wie machen wir das jetzt noch cooler und effektiver und wirksamer, dass man halt, dass man da gut über die Runden kommen und dass ja da ständig ein bisschen gedüftelt wird an Systemen und so und das finde ich total, ja, sehr inspirierend und spannend.
Ja, und man trifft überraschenderweise auch eigentlich auch nur nette Menschen, ist so mein Eindruck, die in dem Bereich arbeiten, weil es landet einfach niemand in dem Bereich, der es nur fürs Geld machen würde. Also ohne das innere Feuer macht man so einen Job ja nicht, weil der so, wie du auch sagst, einfach anstrengend ist und viel, viel fordert. Und jemand, dem das jetzt nicht viel Energie geben würde, weil reich wird man damit nicht, ne? Der macht es halt nicht. Deswegen trifft man schon so einen Menschenschlag, so, den wir wahrscheinlich alle als sehr angenehm empfinden. Aber ich habe dich unterbrochen, Urs, sorry.
Ja, ich wollte noch, also wir könnten auch über die ganzen Themen jetzt, glaube ich, noch Stunden weiterreden, würde ich eigentlich auch gern, aber ich würde trotzdem noch nochmal zu was Praktischem kommen. Wir haben es ja auch angekündigt und das ist ein Herzensthema von zumindest dir, Uli, diese Schnittblumen. Und das finde ich auch total schön, weil sie sind noch nicht so verbreitet im Market Garden. Also es gibt ein paar Betriebe, die sich darauf spezialisiert haben, aber habe es ja als ein ziemlich schönes Add-on erlebt, dass wir noch ein bisschen was Praktisches für heute mitkriegen und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir das auch nochmal wiederholen.
Wir können den Bogen ja so schlagen, Uli, du hast neben dem inneren Feuer auch noch Schnittblumen aus den USA mitgebracht, haben wir gehört.
Ja, inneres Feuer, ganz wichtig.
Magst du dazu was erzählen?
Ja, das ist auch etwas, was ich halt, an das habe ich überhaupt nicht gedacht, wie zuerst auf die UCS, auf dieses Farm and Garden Programm gekommen bin. Da wollte ich eigentlich nur lernen, wie man Essen anbaut und wie man Saatgut vermehrt. Und das ist aber etwas, was der Alan Chadwick von Anfang an dort auch mit einbaut hat, waren diese Blumen. Ja, der hat einfach alle möglichen, der hat immer gefunden, Blumen müssen ein Teil von ihrem Garten sein. und hat ganz, ganz viel so Blumenbeete angelegt. Und der hat dann am Anfang, da haben sie, weiß nicht, zehntausende Blumen geschnitten und die haben es den Professoren gegeben und dem Dekan immer hingestellt und was weiß ich. Und damit halt das Wohlwollen der akademischen Community für den Gartner wahrscheinlich ein bisschen durch Blumen lassen sie Leute leicht, wie soll ich sagen, überzeugen. Und das ist ja was Schönes, was, also ich kenne, also ein Menschen, der von einer Blume nicht berührt wird, der hat, der, da könnte man Psychotests machen, weil der hat sicher irgendwas, da läuft irgendwas falsch dann, ja. Und das ist etwas, also was mir an Blumen also taugt, also das, die bringen so viel zu einem Anbausystem, glaube ich. Und das habe ich dann dort auch kapiert, weil sie im Endeffekt bringen es einfach, sind auf Lebensraum, ja. Aber sie bringen auch Schönheit und das finde ich auch ganz wichtig, dass, also, weil ich sage immer, das ist irgendwie so, das soll nicht nur so, Gemüsefeld ist aber sehr schönes, aber ich finde, Blumen bringen nochmal einen anderen Aspekt der Schönheit oder das, dass die machen mir einfach glücklich, ja, wenn ich da vorbeigehe. Das ist etwas, das ist, sag ich immer, nützlich. Streifen sind auch nützlich für meine Seele, nicht nur für die Tiere, die da leben. Und das ist für mich ganz wichtig. Und dann steht Blumen, sind halt auch so, das ist auch, also Blumen sind ein ganz ein problematisches landwirtschaftliches Produkt. Blumenhandel ist Milliarden oder Millionen, wahrscheinlich Milliarden Euro Handel, wo die aus ganz unnachhaltigen Anbausystemen quer über die ganze Welt verschifft werden, in Europa meistens nach Holland, dort über die Blumenbörse verkauft werden, in ganz Europa dann die Blumenländer mit geliefert werden. Und wenn diese Blumen anschauen in einem Supermarkt, die sind einfach so von seelenlos, ja, und so losgelöst, die haben überhaupt keinen Regionalbezug, überhaupt keinen Saisonalbezug. Und ich finde einfach, dass ein saisonaler, regionaler Blumenstrauß, ja, so ein Marktgarten, das ist eine ganz andere Art von Blumenstrauß, von Schnittblumen, ja. Und ich finde, Blumen sind halt etwas, das hat uns als Menschen schon immer begleitet, ja, weil so, selbst in uralten Gräbern sieht man, dass Menschen immer als Grabbeigaben Blumen bekommen haben oder die Krone hat sich aus einem Blumenkranz entwickelt, die Leute zuerst aufgesetzt haben, und das hat uns einfach immer begleitet als Menschen und ist vielleicht genauso wichtig wie die Nahrung, die wir essen, und deswegen finde ich, hat es auch immer Platz in unserem Marktgarten gehabt und ist ja immer Teil unserer, sozusagen, unserer Produktpalette. Und also wir bauen eben auf circa, also relativ auf einen kleinen Fleck Schnittblumen an. Das sind vielleicht 20, 25 Meter Beete. Betreiben aber damit so kleine Blumengalerie und verkaufen die auch auf unserem Verteilstand, der ist auf dem Markt, verkaufen ein paar Blumensträuße mit und machen so ein paar so Hochzeiten oder Geburtstage oder so, die kann man bei uns abbuchen und die wir dann machen. Und es ist eigentlich, finde ich, also wenn man das gerne macht und wenn man es auch gut kann, also man muss recht schnell sein im Straußbinden, damit es wirklich auszahlt. Also ich binde einen Marktstrauß unter 4 Minuten, also das, ich time da jedes Jahr und versuche immer schneller zu werden, und man muss das schon sehr effektiv machen, damit es ist, also man kann nicht da ewig herumstehen und so Blumen binden, das geht sich zeitlich irgendwie nicht aus. Muss es halt ein bisschen trainieren, aber das geht recht schnell, dass also sie diese Fertigkeit da lernt, und dann ist es eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, wo man auf sehr kleiner Fläche ein sehr gutes Einkommen erzielen kann. Das ist bei Blumen schon sehr von Vorteil auch irgendwie. Und das ist einfach schön, ja. Es ist, also wenn man es mag, es ist, dann kann man, also wenn man einmal angesteckt worden ist vom Blumenvirus, dann das lässt dann eh nicht mehr los. Und ich habe ja so viel, also die meisten Leute bei uns, die Ausbildung gemacht haben, haben jetzt auch in irgendeiner Art und Weise Blumen als Teil ihres Anbausystems, weil wenn man das einmal mit wöchentlich, was weiß ich, wie viel Blumensträuße bindet und so, dann ist es schwer, dass man da wieder davon ablässt.
It's a great talking point on the market, you know. I love when the people come and they say, biologisch Blumen, you don't eat them. I was like, okay. You could start to talk about, you know, with these people for a long time about what they just said, you know, no, but you know, everything else does, so it's good to have it organic as well.
Und ihr habt tatsächlich eine Blumen-Solawi, das heißt, Menschen haben ein Blumen-Abo bei euch.
Genau, also das kann man dazu bestellen quasi. Für 25 Wochen kriegt man dann wöchentlich einen Blumenstrauß. Genau. And
I think I'm going to say this, and you know, I don't make the Blumenstreuser, Uli and the team do, and I usually run up and do something else during that time. I secretly make them by myself because I feel like a confident man, but with flowers, tend to have to go behind the building to make my stroza. you can't be good at everything. But I think in terms of the Anbau, how you say the Pflege, I find it to be really easy. Mm-hmm. You know, the perennial flower garden, self-seeding, you know, there's no cross-pollination issues. There's seeds are good. You can save the seeds and use them because there's such a variety in families and in terms of the flowers. Mm-hmm. And I think it's really, for me, what it seems pretty easy thing, especially if you lay it out in the market garden bed situation. We're going to move over to using fixed beds with them instead of the hills that we use, and do some with the MyPex, huh? But the idea next year, really?
Ja, also wir haben bei den Blumen, haben wir Fixbeete dann mit, das ist so nicht genau, wir werden vielleicht heuer in die Gänge MyPex-Folie legen, statt den Hackschnitzeln, einfach damit, ja, weil das ein bisschen leichter ist bei den Blumen. Aber sie sind quasi, die kann man sehr, also man kann die sehr intensiv bepflanzen, die Blumenbeete, und kriegt da Wand, also echt viele, viele Stängel raus aus einem relativ kleinen Areal quasi. Also das ist wirklich super bei Blumen. Und Blumen kann man sehr lang beernten, und also eine der wichtigsten Blumen im Schnittblumengarten sind die Dahlien. Und Dahlien sind ja total geniale Blüten, weil erstens sind sie wunderschön, es gibt sie in allen Formen und Farben, und sie quasi jede Dahlienknolle wird verzehnfacht sich. Oder also von jeder Dahlienknolle hat man im nächsten Jahr 5 bis 10 Knollen, die man wieder pflanzen kann. Das heißt, das sind so wie Hasen quasi. Man fängt mit 5 an und in 2 Jahren sind es 2000. Und das ist natürlich eine super Sache, ja. Also das ist wirklich, also Blumen sind wirklich, wirklich klasse in der Beziehung, ja. Aber natürlich, also wenn man einen Blumenanbau machen will, dann empfiehlt es natürlich auch, sich das gut durchzuüberlegen, auch zu überlegen, welche Sorten man nimmt, und da halt sich ein bisschen natürlich, also das klingt jetzt immer alles so leicht, genauso wie beim Marktgarten klingt ja alles so leicht, wenn man Vortese Buch liest, aber dann, wenn man es macht, merkt man eh, dass das alles auch nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt, und da ist eben gut, dass man zumindest, bevor man anfängt oder zum Kleinen anfängt einmal damit und die Blumen kennenlernt und die Techniken übt und die Sträußebinden übt und so weiter, dass man da halt gut reinkommt. Aber da gibt es ja wirklich super Literatur. Also in Österreich gibt es ja Super Slow Flower Farm, die eh in der Nähe von uns ist, von der Margit Decoll, vom Hügel, die ja ganz viele Online-Seminare anbietet und ein sehr gutes Buch über Schnittblumenanbau geschrieben hat, und in Amerika eigentlich das To-Go-Buch oder die Online-Resources ist Florette Flowers. Das ist Blumenmarktgarten, die auf weniger als 1 Hektar eigentlich an Schnittblumen Marktgarten aufgezogen haben, und mittlerweile sind sie auch expandiert und sind größer geworden und machen auch Saatgutblumen und haben wirklich tolle Sorten, die man dort auch bestellen kann. Aber die haben fast 10 Jahre lang wirklich von unter 1 Hektar Schnittblumen sehr, sehr gut leben können. Also das ist schon spannend bei Blumen, was man da, das Potenzial, das da eigentlich da ist. Und haben auch eine super Webseite mit allen möglichen Ressourcen und 3 Bücher. Und also das kann ich echt empfehlen, wenn man da interessiert ist, dass man da eintaucht. Red Flowers und vom Hügel sind meine 2 Recommendations.
Cool. Also ich bin ganz bei Scott. Ich denke, wenn ich einen Strauß machen müsste, das wäre dann auch eher so ein Bund. Also so ein wie ein Radieschenbund. Ja, das ist so eine Sorte und dann Gummi drum. Ja. Ich glaube, dann braucht man schon wirklich ein Gefühl dafür und ein Gespür auch, um da eine schöne Abwechslung zu haben aus verschiedenen Farben und Formen und Größen. Du musst ja irgendwie eine dritte Dimension schaffen. Und aber ich fand es jetzt ganz spannend. Also ich mache dieses Jahr auch zum ersten Mal mehrere Blumenbeete, eigentlich vor allen Dingen wegen der Optik, weil ich Lust drauf habe. Nicht so sehr zielgerichtet dazu, auch Sträuße zu binden, wobei ich denke, wenn das dann irgendwann klappt und es sind ausreichend Pflanzen in einem erntereifen Stadium, dann warum nicht? Dann warum nicht auch auf unserem Hofverkauf mal Sträuße anbieten? Absolut. Aber du hast jetzt gerade eine Adresse genannt aus Österreich, die auch Online-Kurse und sowas macht. Magst du das nochmal sagen? Das
Das ist vom Hügel, heißt es. Also das findest du unter vomhügel.com, glaube ich, ist ja die Webseite. Und das ist die Marke Decol. Und die bin, also macht vor allem für Kurse zur Gestaltung mit den Blumen.
Super.
Wirklich, genau. Also wenn man da eintauchen will, da ist sie sicher die richtige Adresse. Und, aber ich finde halt auch Blumen, ich meine, du selbst wenn du quasi, wenn du nur ein, zwei Sträuße mitnimmst, es macht da irgendwie echt was aus für einen Marktstand, finde ich. Das macht einen Marktstand um so vieles schöner und zieht die Leute wirklich an, wenn man da ein paar Blumensträuße stehen hat. Oder zum Beispiel Sonnenblumen, das ist ja etwas, die sind eigentlich so schnell anbaut, sind super, also sind einfach auch für die Vögel, also wir lassen unsere Sonnenblumen dann immer stehen und das im Herbst sind, was da Vögel kommen, ja, und noch die Samen rauspicken, ja, das ist total, das ist wie ein Vogelhäuschen, das lebendig ist quasi. Und aber Sonnenblumen sind ja total schnell geschnitten und kann man ganz schnell so ein tolles Riesenarrangement draus machen und das ist einfach etwas, wo die Leute dann stehen bleiben, ja, das zieht Leute wirklich an oder einen Hofladen. Das sind, also ich finde, oder zum Beispiel Sonnenblumen, die verkaufen dann halt um
25 Cent.
Mittlerweile 50 Cent. 50 pro, oder Cent, so, ein Euro pro Ding. Ja,
I give them away. You know, I find the nice old women that just look sad or lonely or something, and I like to give them a sunflower, you know. And that just changes everything, man. That's the difference.
Beziehungsweise machen wir das auch, also wir geben unseren Galerie-Mitgliedern zum Beispiel auch also wir geben Blumen auch nicht nur, also wir, das kann man als Anteil dazu bestellen, aber wir haben so viele Blumen im Sommer, dass wir zum Beispiel Sonnenblumen auch immer als einen Anteil dazugeben einfach. Also die Leute kriegen einfach über Wochen dann oft eine Sonnenblume, die sie mitnehmen können. Ja, und das ist auch etwas, was den Leuten wahnsinnig gefreut hat.
They're riding their bikes home with all their vegetables and like a sunflower, you know, and it just changes things, you know.
Ja, das ist wirklich, schön.
Ich hatte im letzten Jahr nur ein Randbeet gemacht von einem Block, waren so 15 Meter mit mexikanischen Sonnenblumen, die haben also viele, viele kleine Blüten und dann drunter orange Zinien, die so auch viele Blüten hat und die waren lila und orange und vom Wuchs her niedriger und das ist einfach so entstanden, weil wir hatten Saatgut übrig, es war Platz, also es war, ich weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist, aber das war so schön und war so ein Hingucker und dass ich dann dachte, das möchte ich gerne an mehreren Stellen im Garten haben. Ne? Ja. Ich habe jetzt so eine praktische, also ich habe ganz wenig Ahnung davon und so eine praktische Überlegung, wenn ihr diese Blumenbeete habt, ich glaube, Scott sagte da eben was, die Sachen sehen sich auch selbst wieder aus. Also lasst ihr die Sachen auch alle aussamen und dann wieder keimen im nächsten Jahr? Oder wie geht ihr damit um? Also wie legt ihr Beete, so Blumenbeete an?
Also bei den Blumenbeeten, da haben wir eben einerseits, also bei gewissen Sachen, wie zum Beispiel, also gerade Mohnblumen zum Beispiel, da, die kann man einfach wirklich wieder aussammeln lassen, ja, weil die sind dann, die sind einfach so, da, die kann man gar nicht, also da schafft man das nicht, dass die...
It travels quasi, one bed down every year.
Genau, also wenn ich es dann anlege, ich sehe dann eh so quasi, cool. was kommt und manche Sachen da tue ich nur rundherum jäten und das kommt dann einfach wieder, ja. Und dann haben wir natürlich auch gewisse Blumen, die halt... also mehrjährig sind, wie die Astern und Chrysanthemen und die Fetthennen und die Eisenverbene und genau, die Dahlien muss man jedes Jahr halt ausgraben und dann wieder einsetzen, aber das ist eben auch eine Kultur, die man dann immer hat und
the chamomile we let grow back.
Genau.
I don't do that, but it does come back. Camille comes back in full force.
Und was wir zum Beispiel auch machen, wir versuchen halt da irgendwie so Doppelfunktionen zu machen mit den Blumen. Also zum Beispiel auf der Seite von unserem Folientunnel haben wir Blühstreifen für die Nützlinge eben. Aber diese Blühstreifen, die werden auch so angelegt, dass wir die ersten Schnittblumen daraus ernten können. Ja, das ist quasi unser, weil wir haben sonst für den geschützten Anbau eigentlich keinen Platz für Blumen. Aber das mit bei den Blühstreifen haben wir eben natürlich Blumen, die halt vor allem also gut sind für Nützlinge, aber wir haben auch andere Sachen dazwischen, die ich einfach auch für die Schnittblumen, fürs Frühjahr, für die Schnittblumen brauche. Ja. Und die, das, also da kann man eben, das finde ich eben so spannend, oder Glas an Blumen, dass man da mehrere Funktionen einfach damit quasi erfüllen kann. Und das ist halt wirklich auch, dass man wirklich ganz gezielt gewisse Blumen für gewisse Nützlinge dann einfach anpflanzen kann, vor allem im geschützten Anbau. Und das finde ich schon sehr, sehr toll.
Genau. Ah, ich glaube auch, das ist ein Thema, wo man noch ordentlich in die Tiefe gehen können. Euer Anbau ist ja auch nochmal, es heißt zwar Market Garden, aber wenn die meisten sich unter Market Garden vorstellen, da würden sie, ist auch nochmal anders. Aber Ja, haben wir, glaube ich, heute nicht mehr die Zeit. Nee, ich glaube es nicht, ich weiß es.
Ich hätte ja noch eine Stunde mit euch über Jungpflanzenanzucht reden, mindestens.
Ja, genau. Aber das machen wir nochmal gesondert dann. Ja. Genau, gibt es noch was, was euch jetzt am Herzen liegt, dass es heute noch für die Menschen da draußen gesagt wird?
I'll say something first and you can say something last. How's that sound?
Sounds right? Good.
You know, for me, the biggest thing is stay open and don't be afraid. You know, I remember sitting with Urs at some, what were we at? The Fible. Well, to even go further beyond, one of our young people who were here, Rosa, went away and visited some other farms. She came back and she said, hey, you know, we should really start putting plastic tarps on top of the beds, you know, and do fixed beds. And I was like, this was years ago. I was like, I'm not doing that, putting plastic on top of my beds. And I'd read it from Fortier, too, in his book. But to me, it seemed so crazy, you know. And then I'm sitting with Ur somewhere, and he's talking about, yeah, we're in Tanya. And they're saying, yeah, from Tanya's garden, yeah, we're putting, you know, silage folia on top of the beds and not, you know, bearbite. And here I am, like, still, you know, I'm an open guy, but there's something, I'm not putting plastic on top of my beds. Well, what am I doing today? I was moving plastic tarps all around on the field, you know, because it works. And the idea is don't be afraid to change, be open. It's really cool. Go visit each other and become friends with each other and pass around good ideas so we can evolve this system, you know, and become better growers. And so, you know, thank you guys for having me on the show. Really cool to talk to you all and look forward to good times together.
Ja, ich möchte mich da also eben anschließend dem so ähnlich mit so einem ähnlichen Input, nämlich dass ich finde es so wichtig, dass wir alle voneinander lernen und voneinander inspiriert bleiben und dass dieser kooperative Spirit vor allem, den finde ich ja ganz wichtig, weil ich glaube immer, dass die Landwirtschaft in der Perdue ist, in der es eigentlich ist, weil viele Landwirte in einem marktwirtschaftlichen System so gegeneinander ausgespielt worden sind. Zumindest in Österreich war es immer so, dass einer mit einer Idee kommt und dann haben es auch 100 andere nachgemacht und dann ist so ein Konkurrenzdruck entstanden und der Preisdruck und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir nur in die Zukunft gehen können, wenn wir quasi uns ganz, ganz bewusst sind, dass wir miteinander freundschaftlich und kooperativ umgehen und in dem Geist quasi wirklich neue landwirtschaftliche Zukunft gestalten können und dürfen. Und das finde ich total toll, dass ihr diesen Podcast macht, weil das halt auch wieder Leute einfach zusammenbringt und man von anderen Leuten hört. Und ich freue mich schon total, in die anderen Folgen da reinzuhören. Also danke Urs und danke Linus, dass wir da auch dabei sein haben können.
Ja, gerne und vielen Dank euch. Dann, wir hoffen einfach, dass es so weitergeht, dass das alte System ausstirbt, wie es das in den USA getan hat, und junge Leute das übernehmen und wir uns dann alle irgendwann auf ein Bier zum Scheunentanz treffen.
Ja. Vielen Dank euch beiden. Es berührt mich immer wieder den Kontakt und auch die Haltung. Das ist, glaube ich, die Essenz, diese tiefe Verbundenheit mit dem, was ihr tut und mit dem Leben. Danke euch.
Danke.
Thanks. Ja, dann sagen wir ciao.
Ciao. Ciao. Ja,